Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, dem 4. November auf Rabe. Das sind die Themen der heutigen Sendung.
Es braucht in der Stadt Bern eine andere Haltung gegenüber Zwischennutzung. Die Abteilung Immobilien Stadt Bern will eine Stelle schaffen für Zwischennutzung. Das reicht nicht. Wir brauchen bessere juristische Basis, um Zwischennutzung rasch zu ermöglichen.
Bürokratie bremst die Zwischennutzung in der alten Feuerwehrkaserne Victoria. Trotzdem öffnet sie diesen Samstag die Tore. Wir haben schon mal reingeschaut. Freihandel geht auf Kosten der Gesundheit, wie TTIP, TISA und Co. den Gesundheitsschutz aushebeln. Und trotz Entwicklungshilfe Agogo ändert sich in Palästina wenig. Das Sozialunternehmen Together to One gibt Gegensteuer. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den Nachrichten. Die FDP bringt laut der Zeitung Der Bund Alec von Grafenried ins Spiel um die Nachfolge von Alexander Tschäpet. In einem Jahr wählt die Stadt Bern einen neuen Stadtpräsidenten bzw. fast mit 100%iger Sicherheit eine neue Stadtpräsidentin. Schaffen es die rechten, bürgerlichen und Mittekräfte nicht, einen valablen Gegenkandidierenden aufzustellen, wird die Thronfolgerin von Tschäpet, Ursula Wyss, mit grosser Sicherheit gewählt. Der langjährige Nationalrat Alec von Grafenried gehört der linksliberalen Grünen Freien Liste an. Diese gehört seit über 20 Jahren zum Rot-Grün-Mitte-Bündnis, ging aber deswegen bei den letzten paar Wahlen immer leer aus, wenn es um die Besetzung der Stadtregierung ging. Sie liebäugelt folglich schon lange mit einem Austritt aus dem Bündnis. Allerdings hätte von Grafenried nur eine Chance, neuer Stadtpräsident zu werden, wenn er die Bürgerlichen hinter sich versammeln könnte. Und diese, außer eben vielleicht der FDP, planen mit grosser Sicherheit eine eigene Kandidatur. Jetzt beginnt das grosse Gedränge um den frei werdenden Bundesratssitz, den sowohl rechte als auch Mitteparteien der SVP zugestehen wollen. Gestern wurde bekannt, dass auch die Berner SVP mitmischen will. Sie will den Nationalrat Albert Rösti ins Rennen schicken. Neben ihm sind schon drei Kandidaten bekannt, nämlich Thomas Hurter und Hannes Germann aus Schaffhausen sowie Hans-Jörg Knecht aus dem Aargau. Für Rösti könnte es schwierig werden, der Kanton Bern hat nämlich mit Simonetta Sommaruga und Johann Schneider-Ammann schon zwei Leute im Bundesrat. Und obwohl Rösti als relativ gemäßigt gilt, hat er in der Vergangenheit nicht gerade als Top-Manager brilliert. Seinen Posten als Direktor der Schweizer Milchbauern gab er nach kurzer Zeit wieder auf. Gewählt wird am 9. Dezember. Die Schweiz bleibt auf Platz 1 der Steueroasen. Laut einer Studie des Tax Justice Networks bleibt die Schweiz der beliebteste Ort, um Steuergelder und unlauter erwirtschaftetes Geld zu verstecken. An dem ändert der neu eingeführte automatische Informationsaustausch offenbar nichts, denn dieser gilt nur für Industriestaaten wie die USA oder die EU. Arme Länder dürfen immer noch auf das Schweizer Bankgeheimnis vertrauen, folglich werden immer noch viele Gelder von den dortigen Eliten, dem Volk entzogen und in der Schweiz gelagert. In Rumänien haben Proteste von Zehntausenden von Bürgerinnen und Bürgern dazu geführt, dass der amtierende Ministerpräsident abtritt. Der Sozialdemokrat Victor Ponta steht schon lange unter Korruptionsverdacht. Ein Brand in einem Club mit über 30 Toten letztes Wochenende hat laut SRF zu massiven Protesten geführt, denn die Ursachen der Katastrophe liegen offenbar im äußerst korrupten System. Zum Wetter. Morgen Donnerstag beginnt der Tag voraussichtlich mit Hochnebel, der sich dann im Laufe des Tages auflöst und die Sonne zum Vorschein kommen lässt. Das Thermometer zeigt höchstens 14 Grad. Übermorgen Freitag fängt der Tag ebenfalls bedeckt an. Am Nachmittag kann sich die Sonne zeigen bei einer Höchsttemperatur von 13 Grad. Auch am Wochenende erwartet uns typisches Berner Herbstwetter mit Morgennebel und Nachmittagssonne.
Rabe Info.
Er ist der wohl bekannteste Innenhof der Schweiz. Als letzte Woche bekannt wurde, dass Flüchtlingskinder nicht im Innenhof der alten Feuerwehrkaserne im Breitenrheinquartier spielen dürfen, berichteten die Medien schweizweit über diese Absurdität. Der zuständige Gemeinderat Alexandre Schmidt hat dann unverzüglich die Gelegenheit ergriffen, als selbsternannter Retter eine Ausnahme zu bewilligen. Die Kinder dürfen inzwischen morgens und nachmittags im Innenhof spielen. Doch die entsprechenden Einsprachen gegen die Nutzung der Feuerwehrkaserne sind immer noch hängig und bremsen somit die Zwischennutzungsprojekte. Denn obwohl alle 50 Räume auf den insgesamt 3000 Quadratmetern Fläche vermietet sind, konnten wegen der hängigen Beschwerden noch nicht alle Zwischennutzenden einziehen. Trotzdem veranstaltet der Trägerverein Alte Feuerwehr Victoria am Samstag einen Tag der offenen Tore. Karin Bachmann sprach mit dem Präsidenten des Trägervereins Alte Feuerwehr Victoria, Manfred Leibundgut, und fragte ihn, wie denn aktuell die Stimmung sei.
Ja, ich bin froh, dass wir überhaupt hier sind. Also wenn wir nicht vor einem guten Jahr eine Flugblattaktion gestartet hätten im Quartier, dann wären wir nicht hier. Wir haben also ein bisschen provoziert, insbesondere den Gemeinderat der Stadt Bern, und dann ist es uns gelungen, die 3000 Quadratmeter Zwischennutzung zu bekommen. Dass wir jetzt hier sind, freut mich. Also es ist gut. Wir sind immer noch in einer Zwischenphase bis 2019, aber es ist gut, sind wir da.
Sie haben jetzt diverse Projekte, die sich installiert haben. Gewisse Räume sehen fertig aus, andere warten noch, weil noch Einsprachen hängig sind. Wie erleben Sie diese Situation immer noch jetzt, wo ihr eigentlich loslegen könnt, immer noch warten auf diese Einsprachen?
Ja, ich versuche, diejenigen Leute, die warten müssen, zu beruhigen und aufzumuntern. Mehrmals pro Woche spreche ich mit ihnen und ermuntere sie dazu, dass sie nicht aufgeben. Und das ist genau der Grund, weshalb wir Tore aufmachen. Alle Projekte, also auch diejenigen, die noch keine Bewilligung haben, sind am Samstag da. Sie sollen zusammen mit den anderen zeigen können, was eigentlich in ihnen steckt.
Sie sagten, es sind noch 8 Einsprachen hängig. Von was handeln denn die Einsprachen? Oder was sagen wir, was müssten Sie machen, dass die Personen die Einsprachen zurückziehen?
Wir haben bereits Konzessionen gemacht. Also es geht eigentlich vor allem um den Innenhof. Wir haben Konzessionen gemacht und wir brauchen wahrscheinlich keine weiteren Konzessionen. Wir können vermutlich erreichen, dass die Einsprachen zurückgezogen werden oder dass sie, wenn der Entscheid kommt vom Regierungsstatthalter, und ich erwarte einen positiven Bescheid, dass sie nicht weitergezogen werden.
Jetzt letzte Woche wurde mit der Geschichte von den Flüchtlingskindern, die nicht in den Innenhof können, plötzlich publik, dass eben diese Einsprachen hängig sind. Und es bewog offenbar auch den Gemeinderat Alexander Schmidt, ziemlich schnell zu handeln. Wie war das für Sie, dass da plötzlich so schnell Bewegung kam in die Sache?
Ja, wir sind froh, dass eine Bewegung überhaupt stattgefunden hat. Leider ist sie 5 Monate zu spät. Wir hätten uns das 5 Monate früher gewünscht.
Sie haben auch erwähnt, die Kommunikation mit dem Gemeinderat war etwas schwierig. Es hat sehr lange gedauert, bis überhaupt irgendwas gegangen ist. Sie haben auf Eigeninitiative eigentlich hier Zwischennutzende gesucht und das Quartier gefragt, wer hier hin will. Was hätten Sie sich denn gewünscht vom Gemeinderat?
Ja, eine offenere Haltung in Bezug auf Zwischennutzungen. Und nicht nur das, es braucht in der Stadt Bern eine andere Haltung gegenüber Zwischennutzung. Die Abteilung Immobilien Stadt Bern will eine Stelle schaffen für Zwischennutzung. Das reicht nicht. Wir brauchen bessere juristische Basis, um Zwischennutzungen rasch zu ermöglichen.
Also Sie trauen dieser Stelle nicht zu, dass sie diese Zwischennutzungen in Zukunft schneller ermöglichen kann?
Diese Stelle wird das etwas verbessern, aber sie kann das Grundproblem nicht lösen, das wir haben, dass Zwischennutzungen das genau gleiche Verfahren durchgehen müssen wie ein normales Baugesuch. Das bringen sie nicht zustande. Das ist nicht der Fehler dieser Stelle, sondern das ist der Fehler im Gesetz. Die gesetzliche Basis ist heute nicht so vorhanden.
Trotz des langwierigen Prozesses und der immer noch hängigen Einsprachen sind in der alten Feuerwehrkaserne nun rund 20 Projekte am Laufen, darunter eine offene Holzwerkstatt, ein Event-Startup, ein Restaurant und die von der Heilsarmee betriebene Asylunterkunft. Wer sich selbst ein Bild davon machen will, kann dies am Samstag, am Tag der offenen Tore, tun. Mehr Infos dazu finden Sie online unter www.altefeuerwehrviktoria.ch.
Rabe Info.
Eine neue heiße Phase der globalen Handelsliberalisierung ist auf dem Vormarsch. Anfang Oktober haben 12 amerikanische und asiatische Länder mit der Transpazifischen Partnerschaft TPP das erste große Freihandelsabkommen seit 10 Jahren geschlossen. Mit dem TTIP sowie dem Dienstleistungsabkommen TISA zwischen den USA und der EU stehen 2 weitere Abkommen in entscheidenden Verhandlungsphasen. Kommen diese zum Abschluss, muss sich auch die Schweiz damit befassen. Schon jetzt kämpft der Bundesrat mit allen Mitteln für eine Schweizer Beteiligung. Alle diese Abkommen haben gemeinsam, dass sie unter Ausschluss der Zivilgesellschaft ausgehandelt werden und dass sie die Interessen der armen Länder außen vor lassen. Kommt hinzu, solche Verträge werden oftmals auch auf Kosten der Gesundheit abgeschlossen. Davor warnt Martin Leschhorn-Strebel von Medicus Mundi Schweiz. Medicus Mundi ist ein Zusammenschluss von 51 in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit tätigen schweizerischen Organisationen. Lucia Vasella hat mit ihm gesprochen.
Martin Leschhorn, das Netzwerk Medicus Mundi ist in der internationalen Gesundheitszusammenarbeit aktiv. Sie haben sich auch mit dem Einfluss der zurzeit entstehenden Freihandelsabkommen TTIP und TISA zum Beispiel befasst. Welche Gefahren bergen denn solche Abkommen für die globale Gesundheit?
Die Freihandelsverträge insgesamt, die zielen ja darauf ab, zu verhandeln auch, welche Rolle die öffentlichen Güter in Zukunft spielen sollen und wie sie geöffnet werden können gegenüber privaten Investoren und deren finanziellen Interessen. Für den Gesundheitsbereich hieße das oder heißt das auch, das wird so verhandelt, inwieweit die Gesundheitsversorgung privatisiert werden kann. Und das sehen wir als eine große Gefahr für die Gesundheit, gerade auch in armen Ländern, wo dies auch im Gegensatz zum Trend steht, dass man versucht, die Gesundheitssysteme zu stärken und sie wirklich für alle zugänglich zu machen, so wie es auch die neuen UN-Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals, fordern.
Also dann stehen die Freihandelsabkommen sozusagen direkt in Konkurrenz mit den neuen UNO-Nachhaltigkeitszielen?
Ja, in gewissen Bereichen ist das sicher so. Also wenn wir den Zugang zur Gesundheit stärken wollen, dass alle Zugang haben, auch beispielsweise zu Medikamenten, zu sicheren, qualitativ hochstehenden Medikamenten und gleichzeitig der Patentschutz über Jahre weiter ausgebaut wird durch diese Freihandelsverträge für die pharmazeutische Industrie, dann erschwert das eben gerade diesen Zugang nachher in Entwicklungsländern zu diesen pharmazeutischen Produkten, sprich zu den Medikamenten, die Leben retten.
Sie kritisieren auch die sogenannte Ratchet-Klausel, die zum Beispiel beim TISA-Abkommen vorgesehen ist. Diese besagt, dass einmal gemachte Marktöffnungen, also eben diese Privatisierungen, nicht mehr zurückgenommen werden dürfen. Was für Konsequenzen hätte denn diese Klausel für gesundheitliche Fragen?
Ja, also insgesamt verhindert es, dass man kluger werden darf. Im Gesundheitsbereich stellen wir uns folgendes Beispiel vor. Eine Schweizer Gemeinde beschließt, ihre Wasserversorgung zu privatisieren. Nun kommt man in einigen Jahren darauf oder merkt auch über die Erfahrung, dass private Anbieter diese Wasserversorgung nicht qualitativ in ausreichendem Maße sicherstellen können. dann dürfte man das nicht mehr rückgängig machen. Eine Re-Regulierung wäre eigentlich dann nicht mehr möglich, obwohl sie für den Gesundheitsschutz je nachdem notwendig wäre.
Nun sind TTIP und TISA nicht die ersten großen Freihandelsabkommen. Seit über 20 Jahren ist in Nordamerika das NAFTA in Kraft. Hatte denn dieses Abkommen Folgen für die globale Gesundheit?
Das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA hat dazu geführt, dass beispielsweise in Mexiko die Verbreitung von verarbeiteten Lebensmitteln oder von Süßgetränken massiv zugenommen hat. Gleichzeitig mit dem ließ sich feststellen, dass Diabetes enorm zugenommen haben und in der Folge auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebs etc. zunehmen aufgrund dem vereinfachten oder dem massiven Zugang zu diesen Lebensmitteln.
Martin Leschhorn, sind denn aus Sicht von Medicus Mundi solche Freihandelsabkommen nur schlecht oder geht es auch darum, wie man solche Abkommen gestaltet?
Grundsätzlich ist nicht einfach ein Freihandelsabkommen oder sind solche internationalen Abkommen nicht schlecht. Aber auf jeden Fall muss man schauen, dass sie andere Ziele, beispielsweise eben die UN-Nachhaltigkeitsziele, die Entwicklungsziele, nicht eigentlich gleichzeitig hintertreiben. Dafür braucht es eben auch die Akzeptanz, dass Regulierungen, wenn sie intelligent gemacht sind, das heißt, wenn sie demokratisch legitimiert sind, wenn sie auch auf Fakten basieren, also dass man zeigen kann, dass über eine Regulierung tatsächlich beispielsweise der Gesundheitsschutz wirklich massiv verbessert werden kann der Bevölkerung, wenn diese Regulierungen auch transparent und offen laufen, dann muss man sagen, es gibt Regulierungen, die sind richtig. Und die Freihandelsverträge sollten sich demgegenüber nicht verschließen, sondern sich eine Art Gesundheitsschutzprüfung unterziehen, zum Schauen, was sind wirklich die Folgen dieser Abkommen.
Sagt Martin Leschhorn-Strebel vom Netzwerk Medicus Mundi. Artikel zum Thema Freihandel und Gesundheit gibt es in der Rubrik News unter www.medicusmundi.ch.
Rabe-Info.
In den autonomen palästinensischen Gebieten Westjordanland und Gaza stehen sich Entwicklungshelfer und Helferinnen gegenseitig auf den Füßen herum, sagen die meisten, die selber einmal dort waren. Palästina erhält seit Jahrzehnten weltweit am meisten Entwicklungshilfe, trotzdem verändert sich wenig an den Perspektiven der Palästinenser und Palästinenserinnen. Für die Landwirtschaft gibt es keinen Absatzmarkt, das ganze Geld aus dem internationalen Tourismus fließt nach Israel und die Arbeitslosigkeit ist grösser denn je. Das alles wird überschattet von den ständigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel. Wie kann echte Entwicklung in einer Region, die schon so lange von Krieg dominiert wird, gefördert werden? Das fragte sich Susanne Triner und gründete in Jericho das Projekt Together to One. Dieses Projekt ist eine Art kreativer Think Tank, aus dem dann selbstständige Unternehmen entstehen können. Unsere Praktikantin Veronika Köppel berichtet.
Zahlreiche Schilder von Entwicklungsorganisationen säumen die Straßen in Palästina. Es scheint, dass für den Wiederaufbau viel getan wird. Susan Triner meint, richtig verändern würden die großen Organisationen aber wenig. Aufgebaut würde nämlich nur punktuell. Das meiste Geld gehe an den realen Bedürfnissen der Palästinenserinnen und Palästinensern vorbei. Das von ihr initiierte Projekt Together to One hingegen liegt voll in den Händen der Bevölkerung. Sie entscheiden, welche Projekte sie realisieren wollen. Auch Kinder können mitreden und kleinere Unternehmen gründen.
Die Kinder aus Jericho, die gehen sehr selten weg. Also die haben nicht die Möglichkeit, irgendeine Reise zu machen. Eine Schulreise gibt es schon gar nicht. Und die wollten unbedingt ans Tote Meer. Das Tote Meer liegt nur 3-4 Kilometer von ihrem Ort entfernt, aber sie waren noch nie da. Und ihre Eltern waren zum Teil noch nie da. Und da haben wir mit den Kindern herausgefunden, wie machen wir jetzt das? Und sie gingen dann in die Stadt, haben gefragt, wer trägt dazu bei, dass wir Verpflegung haben unterwegs, wer ist bereit, ein Auto zur Verfügung zu stellen und uns zu führen, wer zahlt für den Eintritt. Und sie haben zum Teil gesungen, damit sie Geld gekriegt haben, und sie haben die Straße gewischt vor gewissen Läden und solche Sachen. Und die haben das wirklich fertiggebracht, dass wir dann mit etwa 60 Kindern ans Tote Meer gehen konnten, durch die Checkpoints durch.
Nicht viele Menschen haben in Jericho eine reguläre Arbeit. Von 10 Personen sind nämlich 4 arbeitslos. Damit ist die Nachfrage nach lokal finanzierten und damit unabhängigen Projekten wie den Together to One-Unternehmen groß. Einmal im Monat gibt es eine offene Tür bei Together to One, wo sich alle interessierten Unternehmerinnen und Unternehmer treffen. Studentinnen und Arbeitnehmende oder eben Kinder schließen sich so zusammen und werden zu sozialen Unternehmenden.
Wir sagen, wir sind soziale Unternehmer und zwar vom 10-jährigen Kind bis zur 80-jährigen Frau. Immer wieder soziale Unternehmer, wo wir dafür sorgen, dass alle profitieren. Bei uns gibt es einen Verteilschlüssel. Und der geht so, dass das geldgenerierende Projekt erhält 2/3 des Geldes, das reinkommt, und 1/3 wird aufgeteilt. Ein Projekt der Vergangenheit kriegt 1/6 und ein Projekt der Zukunft kriegt 1/6. Und dadurch gibt es einen Geldfluss und es geht eben immer wieder um die Kreativität, die sich entwickelt, wenn nichts da ist. Wenn wir aus dem Nichts schöpfen, sind wir viel kreativer, als wenn etwas schon da ist. Also bei jedem Projekt geht es darum, einen Gewinn zu generieren. Es muss nicht viel sein.
Und so unterscheidet sich die Organisation von einmaligen Entwicklungsgeldern, die schnell ausgegeben und nicht nachhaltig sind. Auf dem Boden von Together to One ist auch das soziale Unternehmen Adopt a Palm gewachsen. Wie der Name des Unternehmens vermuten lässt, wird vor allem eine solidarische Landwirtschaft betrieben.
Menschen aus aller Welt können eine Palme adoptieren, auf ihren eigenen Namen oder auf einen Wunschnamen. Und die 210 Franken, die das kostet, einmalig, decken dann etwa 70% der Kosten, die eine Palme generiert, um wachsen zu können und dann nach 5 Jahren auch Ernte zu bringen. Für die Bauern war es auch sehr wichtig, dass sie einen Absatzkanal finden. Und es ist für palästinensische Bauern geradezu unmöglich, ihre Waren nach Europa zu bringen, wenn sie keinen Partner haben.
Susanne Trines Aufgabe ist bei Adopt a Palm, die Datteln in die Schweiz zu exportieren. Das Projekt Together to One ist trotz der Erfolge der 19 laufenden sozialen Unternehmen ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Konflikt mit Israel dominiert das Leben in Palästina und Susanne Trines wünscht sich dazu, dass Entwicklungshilfe gezielter eingesetzt wird.
Ich bedauere jeden Zusammenstoß, der da entsteht und jedes Leid, das entsteht auf beiden Seiten. Ich denke, es wäre wichtig, dass wir Therapeuten schicken nach Israel und nach Palästina und in den ganzen Nahen Osten und nicht mehr so viele Waffen.
So das Plädoyer der Initiantin von Together to One, Susanne Trines. Sie war zu Gast in der Vortragsreihe des Café Palestine in der Brasserie Lorraine, das jeden Monat stattfindet. Weitere Informationen zum Projekt Together to One gibt es im Internet unter www.together21.org.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 4. November auf Rabe. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Donnerstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Lucia Vasella, Karin Bachmann und Veronika Köppel. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne zweite Wochenhälfte. Auf Wiederhören.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.